unsere Kinder, Gabe und Aufgabe, biblische Prinzipien der Kindererziehung. Auch das hat Thilo bereits angedeutet. Ich hörte von einem Mann, der startete sein Familienleben mit 7 Theorien und 0 Kindern. Er endete mit 0 Theorien und 7 Kindern. Das ist eine kleine Warnung an alle, die meinen, sie müssten etwas über Kindererziehung sagen und haben selbst noch nie Kinder großgezogen. Die sollten sich ein bisschen zurückhalten, ja? Wäre ein weiser Rat an solche. Ihr seid ja alle hier, weil ihr Kinder erziehen wollt. Ich zeige euch mal unsere, die unsere Erziehung erleiden mussten. Da sind sie Teenager, unser Sohn 19, unsere Tochter 16. Und heute sehen sie etwa so aus. Das ist Benjamin, sie sind beide verheiratet mit Christina aus Mazedonien. Und unsere Amelie ist verheiratet mit Alex aus Kirgisien. Wir haben also einen russlanddeutschen Schwiegersohn. Und noch einmal der Joke vom Donnerstagabend. Neulich hat mich jemand getröstet und hat gesagt, das sei gar nicht so schlimm. So, jetzt wisst ihr es. Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Wir freuen uns über unsere Kinder und Schwiegerkinder. Wir denken nach über Erziehung. Wir werden auch die Bibel aufschlagen, keine Sorge. Aber ich fange mal an mit einer Definition. Was heißt denn Erziehung? Erziehen heißt ziehen. Da steckt das Wort ziehen drin. Ziehen hin zu einem bestimmten Ziel. Wir wollen unsere Kinder zu einem bestimmten Ziel hinziehen. Wir sagen nicht, ach, wir gucken mal, was da rauskommt. Wir lassen sie mal frei sich entfalten. Solche Theorien hat es immer wieder gegeben. Das wissen alle Erzieher unter uns und Lehrer. Nein, das sagen wir nicht. Wir als Christen, wir wollen sie in Übereinstimmung mit Gottes Wahrheit bringen. Als ich heute Morgen gebetet habe für meine Familie, für unsere Enkelkinder, Benny und Christina haben 3 Mädchen, dann bete ich immer wieder, dass sie erkennen, schon früh erkennen, dass das Wort Gottes Wahrheit ist und dass Jesus Christus der einzige Retter ist. Wenn sie das verstanden haben, werden sie sich irgendwann bekehren. Ja? Und darum bete ich so. Sie müssen erkennen, das Wort Gottes, die Bibel, ist die Wahrheit. Und da sind wir jetzt schon gleich zu Beginn, nach wenigen Minuten an einer Weggabelung, an einer Kreuzung angekommen. Wir müssen eine wichtige Grundentscheidung treffen, nämlich wollen wir unsere Kinder nach weltlich-humanistischen Maßstäben, Theorien erziehen oder nach biblisch-christlichen Prinzipien. Die Entscheidung habt ihr sicher längst getroffen, aber ich will euch nochmal bewusst machen, was das bedeutet, wenn wir uns für das humanistische Menschenbild entscheiden und alles, was daraus folgen würde, oder das biblisch-christliche Menschenbild. Schaut, die Humanisten, ich kann das jetzt nicht differenzieren, es gibt schon seit Jahrtausenden Humanisten, die alten Griechen waren schon Humanisten, aber es gibt auch moderne. Aber sie sagen fast alle, der Mensch ist eine biologische Weiterentwicklung aus ganz einfachen Strukturen. Das hat mit einem Einzeller angefangen und ist heute beim Homo sapiens gelandet. Wir als Christen glauben, dass wir Geschöpfe Gottes sind, keine Zufallsprodukte, geliebte, aber gefallene Geschöpfe Gottes. Das impliziert bei den Humanisten, sie denken, der Mensch ist autonom, er hat keine Autorität über sich, während wir wissen, wenn wir Geschöpfe sind, dann sind wir dem Schöpfer eines Tages Rechenschaft und Verantwortung schuldig. Das gilt für unser ganzes Leben, ob wir jemals Kinder erziehen oder nicht. Dann sagen humanistisch geprägte Menschen sehr oft, der Mensch ist von Natur aus gut, die Umwelt verdirbt ihn. Zum Beispiel Rousseau und andere haben das gelehrt. Während die Bibel sagt, der Mensch ist existenziell in Sünde gefangen. Wir sind als Sünder geboren, unsere Eltern waren Sünder und zwei Sünder können nur Sünder zeugen und zur Welt bringen. Und wir sind Sünder von Geburt an und früher oder später wird die Sünde offenbar werden. Sie kommt nicht von außen in uns hinein. Die äußeren Einflüsse können unsere sündigen Verhaltensweisen natürlich verstärken und schlimmer machen, aber die Sünde ist schon in uns drin. Und ein letzter Punkt noch, es gibt keine absolute Wahrheit, sagen die Humanisten, vor allem wenn sie atheistisch geprägt sind, es gibt keine absolute Wahrheit, alles muss nach dem Mehrheitsprinzip entschieden werden oder nach Situationsethik. Das würde bedeuten, wenn im Deutschen Bundestag eine Mehrheit entscheiden würde, von jetzt ab ist Abtreibung erlaubt bis zum 9. Monat. Da müsste das der Bundesrat auch noch bestätigen und am Ende der Bundespräsident mit seiner Unterschrift bestätigen. Und dann würde es Gesetz. Und dann dürften Kinder getötet werden im Mutterleib bis kurz vor die Geburt. Zum Glück ist das noch nicht passiert. Es gibt eine Partei, die im Deutschen Bundestag vertreten ist, die das in ihrem Gründungsparteiprogramm stehen hatte. Abtreibung freigeben bis zum 9. Monat. Und ihr ahnt, welche das war? Die Grüne Partei. Die hatten das in ihrem Gründungsparteiprogramm stehen. Ich diffamiere niemanden, ich verleumde niemanden. Das ist die Wahrheit. Zum Glück ist das bis jetzt noch nicht passiert. Ihr seht, das sind zwei ganz verschiedene Richtungen, zwei ganz verschiedene Stiefel. Und ich hoffe, ihr habt euch bewusst, wirklich bewusst, für dieses Modell entschieden, hellblau dargestellt. Wir glauben, dass die Bibel die Wahrheit ist in allen ihren Aussagen. Die Bibel ist kein modernes naturwissenschaftliches Lehrbuch, das will sie gar nicht sein. Aber alle Aussagen, die sie macht, sind wahr, auch über den Menschen und über Erziehung. Wir haben gesagt, Erziehen heißt ziehen zu einem bestimmten Ziel hin. Als meine Frau und ich irgendwann im letzten Jahrtausend geheiratet hatten, wussten wir noch nicht, ob wir mal Kinder haben würden. Ihr habt eben unsere Tochter und ihren Ehemann gesehen. Sie sind 10 Jahre verheiratet, sie haben noch keine Kinder. Nicht alle Ehepaare können Kinder kriegen. Ja? Manche, da geht es ganz schnell, manchen sogar zu schnell, ja? Aber bei anderen eben nicht. Die haben sich schon untersuchen lassen, es steht medizinisch gar nichts im Weg. Und doch bleibt es dabei, Kinder sind eine Gabe Gottes. Und als wir damals noch nicht mal wussten, ob wir mal Kinder haben würden, haben wir uns schon mit Erziehungszielen befasst. Wir haben überlegt miteinander, wenn Gott uns Kinder anvertraut, wo wollen wir sie denn hinziehen mit seiner Hilfe? Dass das nicht hundertprozentig gelingt, das war uns von vornherein klar. Aber man muss doch Ziele haben. Und da haben wir als erstes aufgeschrieben damals, Schulung eines christlichen Charakters. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, Moment mal, das Wichtigste ist doch, dass sie sich bekehren. Ja, natürlich sollen sie sich bekehren. Aber längst bevor sie sich bekehren können, kann man schon beginnen, einen christlichen Charakter ihnen wichtig zu machen. Was meinen wir damit? Wir fangen so früh, wie es nur geht, an, ihnen zu sagen, dass Ehrlichkeit wichtig ist, dass Gott die Lüge verabscheut, dass der Teufel der Vater der Lüge ist. Wir sagen ihnen das bei jeder Gelegenheit. Und wenn wir sie bei der Lüge ertappen, lassen wir das nicht durchgehen. Gehorsam. Wir bringen ihnen bei, so früh wie möglich, dass sie grundsätzlich uns Eltern gehorchen müssen. Eine Familie ist kein militärischer Drillplatz. Ich kenne mich da aus, das könnt ihr mir glauben. Ich war 3,5 Jahre Ausbilder bei der Bundeswehr. Ich weiß, wie es da zugeht. Eine Familie ist eine Familie, wo liebevolle Beziehungen sind. Und doch müssen die Eltern darauf bestehen, dass ihre Kinder ihnen grundsätzlich gehorchen. Warum? Dahinter steht folgende Vorstellung. Wie sollen denn unsere Kinder einmal lernen, Gott zu gehorchen, den sie gar nicht sehen können, wenn sie nicht gelernt haben, ihren Eltern zu gehorchen, die es gut mit ihnen meinen, die sie versorgen, die sie lieben, die sie pflegen, die ihre Wunden verbinden? Wie sollen sie das denn lernen? Wir arbeiten also mit an ihrer Errettung, wenn wir darauf bestehen, dass sie uns grundsätzlich gehorchen. Kein Kadavergehorsam, kein militärischer Gehorsam, kein preußischer, aber ein grundsätzlicher Gehorsam. Hilfsbereitschaft ist eine gute Tugend. Früher nannte man das Tugenden, ja? Das Wort ist irgendwie aus der Mode gekommen. Und Fleiß. Man kann schon kleine Kinder mit einspannen, dass sie Geschirr abtragen. Man gibt ihnen nicht das teuerste Villaroy- und Boch-Geschirr. Ja, man gibt ihnen Plastiksachen, die sie abtragen können. Belastbarkeit. In Klagelieder 3 steht, es ist ein köstliches Ding, wenn ein junger Mann sein Joch in der Jugend trägt. Das heißt, sie müssen von Kindheit an schon lernen, ein angemessenes Joch zu tragen. Das Leben ist nicht ein Ponyhof. Das Leben ist nicht nur Vergnügen. Es gilt, Lasten zu tragen, Pflichten zu erfüllen. Und das müssen sie von klein auf lernen. Da muss man ihnen ein angemessenes Joch auflegen. Man wird nicht einem 5-jährigen Mädchen dasselbe Joch geben wie einem 14-jährigen Jungen. Das ist doch klar. Wir passen das ihrer Reife an. Aber Belastbarkeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jemand hat mal gesagt, wir wollen nicht den Weg für die Kinder bereiten, sondern die Kinder für den Weg bereiten. Ihr müsst das nicht alles abfotografieren, eure Festplatte platzt am Ende. Ihr könnt das alles haben. Das ist hier auf einem Stick und dann kriegt ihr das oder hier die Gemeinde Deggendorf lädt das hoch. Ihr könnt Bilder machen, so viel ihr wollt, aber ihr könnt das alles haben, ja? Die ganze Präsentation. Wissen wir, was unsere Kinder noch einmal für Lasten in ihrem Leben tragen müssen? Wissen wir, ob es noch einmal Hungersnot gibt? Krieg? Teuerung? Inflation? Haben wir schon zum Teil. Wissen wir das? Wir müssen sie für den Weg bereiten. Und ich mache hier mal viele Pünktchen, damit ihr seht, es gibt noch viel mehr Dinge, die zu einem christlichen Charakter gehören. Und da fangen wir schon klein auf, von klein auf an. Und dann, natürlich heißt das zweite Ziel, wir wollen sie unterweisen im Wort Gottes. Und da habe ich eine Bibelstelle, die wir auch gleich lesen werden. Sie kommt auf der Folie, habt noch einen Moment Geduld. Wir fangen schon an bei Babys und Kleinkindern. Wie machen wir das? Bei Babys. Ja, wir singen mit ihnen. Sie hören die Lieder schon, wenn sie noch im Mutterleib sind. Und wenn sie auf der Welt sind, hören sie, wie gesungen wird. In der Familie hoffentlich auch, in der Gemeinde. Wir legen ihnen die Hände zusammen, wenn sie am Tisch sitzen. Und damit sie merken, aha, wir fallen nicht wie die Schweine über den Trog her. Wir danken Gott vorher für das Essen. Ja, wir beten mit ihnen. Also singen und beten, das macht man mit Babys und Kleinkindern. Also Kleinkind ist man per Definition ab dem 2. Lebensjahr. Im 1. Jahr ist man ein Baby. Dann Vorschüler, also solche, die noch nicht lesen können, denen erzählen wir biblische Geschichten. Die setzen wir nicht nur vor die elektrischen Großmütter, vor irgendeinen Monitor und geben ihm nicht ein Smartphone in die Hand mit 2 oder 3 Jahren, sondern wir erzählen ihnen Geschichten aus der Bibel. Den Kindern in diesem Alter, die können hören Geschichten von morgens bis abends. Und wenn du eine fertig erzählt hast, sagen sie, nochmal. Und dann wollen sie dieselbe Geschichte nochmal hören. Sie hören so gerne Geschichten und das kann man nutzen. Als unsere Kinder in dem Alter waren, lebten wir in Mannheim, in der Großstadt. Und wir waren in einer Mietwohnung und dort gab es keine Spülmaschine. Es gab schon Spülmaschinen, aber in dieser Wohnung passte keine rein. Und wir hatten manchmal sonntags bis zu 15 Gäste am Tisch sitzen. Berge von Geschirr waren zu spülen. Meine Frau oder ich haben gespült, unsere Kinder haben abgetrocknet. Unsere Tochter ist hier 3 oder 4 Jahre alt, sie hat abgetrocknet. Ja? Und beim Abtrocknen habe ich den Kindern die Bibel von vorne nach hinten erzählt und von hinten wieder nach vorne. Und sie kannten irgendwann die Geschichten schon so gut, dass sie gesagt haben, oh, nicht schon wieder David und Goliath. Da habe ich gesagt, Moment, ich baue einen Fehler ein. Und wer ihn zuerst findet, der kriegt ein Gummibärchen. Ja? Und dann hat der David die Schleuder genommen und den Goliath genau auf die Kniescheibe getroffen. Falsch, falsch, ja, ein Gummibärchen. Ja, so kann man das machen, kann man sie bei Laune halten. Erzählt ihnen biblische Geschichten. Heute haben wir die Enkelkinder oft bei uns und da sitzt unsere große, schon ein paar Jahre alt, das Bild. Das können nur Omis. Die Muttis haben keine Zeit, ihnen beim Essen noch Geschichten zu erzählen. Aber Omis können das, ja. Und da muss sie immer wieder was essen und dann liest die Oma weiter. Oder da bin ich mit den dreien, da erzähle ich ihnen aus der Bibel. Und ihr seht, sie hören zu, ja. Sie hören gerne Geschichten. Die Große kann schon lesen, aber sie hört trotzdem immer noch gerne zu. Übrigens, weil wir gerade hier bei dem Thema Oma und Opa sind, die Kinder bei der Oma abgeben ist praktisch. Ein einziger Haken, die Erziehung ist danach auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Bei uns nicht, bei uns nicht. Unsere Kinder erziehen erfreulicherweise ihre Kinder genauso, wie wir es mit ihnen gemacht haben. Da ist eine Linie und nicht so, bei Oma und Opa dürfen sie alles und dann kommen sie nach Hause und da ist wieder streng. Das ist doch nur Stress für die Kinder. Ist nicht gut. Sprecht euch mit euren Eltern und Schwiegereltern ab und schaut. Und wenn sie zu großzügig sind, sagt ihnen, das dürft ihr nicht. Ihr müsst bitte genau diese Linie verfolgen, die wir auch verfolgen. Dann kann das hier nicht passieren. Ich weiß, das ist alles nicht so einfach. Vielleicht sind die Großeltern gar nicht gläubig und so. Ihr werdet einen Weg finden. Schulkinder, natürlich haben wir da ein Ziel. Wir wollen sie zum selbstständigen Bibellesen führen. Ja, und wenn sie lesen gelernt haben, wie unsere Michi, die Große, dann wollen sie unbedingt eine eigene Bibel. Ja, unbedingt. Und dann stürzen sie sich drauf und fangen an, die Bibel zu lesen. 3 Wochen wird das funktionieren und dann ist die Luft raus. Und da wurde meine Frau schon ganz nervös und als unsere Kinder nicht mehr gelesen haben, habe ich gesagt, Silvia, bleib doch mal ganz gechillt. Wenn sie uns mit der Bibel sehen und wir werden sie immer wieder ermutigen, dann werden sie ihre Bibel wieder lesen. Aber das Ziel muss sein, sie zum selbstständigen Bibellesen führen. Das wollen wir. So, und jetzt kommen diese Verse, die ich lesen möchte. Ich habe sie hier aufgeschlagen, denn wir sind beim dritten Ziel, das wir natürlich haben. Wir wollen, dass die Kinder sich so früh wie möglich bekehren. Klar, das wollen wir. Es ist ein großes Ziel, darauf arbeiten wir hin, aber wir können es ja nicht machen. Gott gebiert sich seine Kinder selbst, habt ihr das schon gemerkt? Der gebiert sich seine Kinder selbst, aber wir wollen sie unterweisen, wir wollen ihnen Mut machen, wir wollen ihnen mit gutem Vorbild vorangehen. Es gibt etwas, das Kinder so vom christlichen Glauben abschreckt und wegbringt wie nichts anderes. Wenn sie bei den Eltern Heuchelei sehen, wenn die Eltern sonntags fromm sind und in der Woche ein anderes Leben führen, schneller kannst du sie nicht vom Glauben wegbringen, glaub mir. Das wird sie sehr, sehr stören und kann der Teufel gebrauchen, um sie wegzuziehen. Paulus schreibt, 2. Timotheus 3, ich lese Vers 14 noch mit. Er schreibt an Timotheus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Timotheus hatte eine gläubige Mutter und Großmutter, Vater wahrscheinlich nicht, und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast, Achtung, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung. Hier heißt durch Errettung, durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und hier ist interessant, wo steht von Kindheit an, von Kind auf, Da steht ein Wort, das meint eben das Kleinkind. Hier steht nicht Peis, das ist das Schulkind, hier steht Tekna, das ist das Kleinkind. Kleinkinder können schon die Wahrheiten der Bibel aufnehmen. Und was müssen Kinder wissen, um sich bekehren zu können? Ihr habt es hier zusammengefasst, das müssen alle Kinder wissen, auch die, die jetzt zuhören. Was ist die Bibel? Gottes Wort. Wer ist Gott? Ein wunderbarer Vater und Retter, aber auch ein Richter und so weiter. Was ist Sünde? Das, was unser Leben kaputt macht. Und wer ist Jesus Christus, der einzige Retter? Was muss man tun, um gerettet werden? Sich bekehren, Sünde bekennen, Christus als Herrn und Retter annehmen. Ich sage das jetzt in aller Kürze. Ja? Also, das können Kinder schon früh verstehen und darum glaube ich fest, es gibt echte Kinderbekehrung. Ihr habt meine eben gesehen, Gott sei Dank hat sich unser Sohn mit 6 Jahren bekehrt, unsere Tochter mit 7 Jahren. Übrigens bei einer Evangelisation mit Yoshi Frühstück, den kennen vielleicht auch manche. Der hat sie sozusagen abgefrühstückt, ja, das war wunderbar. Und es gibt echte Kinderbekehrungen. Klar, ich habe erlebt, wie 5-jährige Kinder zu Christus kommen wollten. Wir haben die Anna unter uns, wenn sie noch irgendwo ist, da hinten, ja. Ihr arbeitet eng zusammen mit Daniel Ediger. Ah ja, genau, Manuela ist da irgendwo, sie muss sich jetzt nicht zeigen. Und die Nichte von Daniel, die Nichte ist eine Ruth in Mayen, da wo auch die Edigers jetzt leben. Und ich hatte dort eine Evangelisation und dann haben sich erfreulicherweise einige Menschen bekehrt und dann kam auch die Ruth und wollte sich bekehren. Sie war 9 Jahre. Ich habe sie gefragt, hatte ich jemand geschickt? Hatte ich die Mama geschickt? Hatte ich die Oma geschickt? Das machen die gerne, ja? Die sagen, geh mal, dich bekehren. Nein, mich hat niemand geschickt. Ich bin gekommen, weil mich die Predigt angesprochen hat. Dann stand ich mit diesem 9-jährigen Mädchen alleine im Raum in Mayen. Und dann hat die gebetet. Ich wünschte, ich könnte euch jetzt ihr Gebet vorspielen. Mir ist eine Gänsehaut den Rücken runtergegangen, wie die gebetet hat. So habe ich viele Erwachsene nicht beten hören. Da hat man gesehen, die hat wirklich begriffen, dass sie eine Sünderin ist und dass sie den Herrn Jesus Christus haben will und nachfolgen will. Es war eine Freude für mich. Der Himmel war offen über Mayen an jenem Sonntagmorgen. Und die Ruth hat sich bekehrt und der Andreas, ihr anderer Onkel, sagt mir immer wieder, dass sie super vorangeht mit dem Herrn Jesus. Ist jetzt schon einige Jahre her. Es gibt echte Kinderbekehrungen und Kinder werden auf der gleichen Grundlage gerettet wie Erwachsene. Es gibt nicht ein extra Evangelium in der Bibel für Kinder, für Jugendliche, für Inländer, für Ausländer. Immer dasselbe Evangelium. Man muss an einen unsichtbaren und rettenden Gott glauben, der aber hier auf der Erde war und alles für uns getan hat. An einen unschuldigen Stellvertreter muss man glauben. Und hier ist ein Satz, der hat mir mal richtig auch einen Schauer über den Rücken gejagt. Keiner kennt das Alter des jüngsten Menschen in der Hölle, sagt William MacDonald. Keiner kennt das Alter. Das soll heißen, wenn Kinder verstanden haben, diese Wahrheiten, die wir eben gesehen haben, dann sind auch Kinder in der Verantwortung, sich zu bekehren. Und Gott wird das einmal ganz gerecht beurteilen. Das brauchen wir zum Glück nicht. Aber dieser Satz stimmt. Und trotzdem muss ich euch warnen vor Knospenfrevel. Das Wort verstehen nicht alle auf Anhieb. Ich will das gerne erklären. Es gibt Blumen, die haben noch einen verschlossenen Kelch und du könntest ihn mit Gewalt aufbrechen. Du bist ja stärker als die Blume. Du kannst sie aufbiegen, aufbrechen. Das kannst du machen. Aber es kann sein, nachher geht die wieder zusammen, fester zusammen, als sie vorher war. Und das soll heißen, wir dürfen Kinderseelen nicht manipulieren. Du kannst auf Kinder so einen Druck ausüben, da bekehren die sich, ja, in Anführungsstrichen. Die machen das, was du willst, aber ob das eine echte Bekehrung und Wiedergeburt ist, das stelle ich in Frage. nicht drängen. Wir drängen sie nicht zur Bekehrung. Wir drängen sie nicht zur Taufe. Wir drängen sie nicht zur Gemeindezugehörigkeit. Das muss alles von innen kommen, gewirkt durch den Heiligen Geist. Wir wollen, dass sie sich bekehren. Wir belehren sie, wir ermutigen sie, aber wir drängen sie nicht. Da ist eine heilige Grenze, weiter dürfen wir nicht gehen. Ich nenne noch zwei weitere Ziele, nämlich Bewahrung vor dem Bösen in dieser Welt, das ist ja klar. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder mit 11 Jahren die ersten Drogenerfahrungen machen oder so etwas. Logisch wollen wir sie vor dem Bösen bewahren, aber wir können kein Treibhaus um sie bauen. Wir müssen sie irgendwann in die Schule lassen. Und selbst wenn es eine christliche Schule ist, da werden sie auch mit vielem Bösen konfrontiert. Aber wir arbeiten das auf mit ihnen. Wir hatten keine christliche Schule weit und breit. Wir mussten sie in die staatliche Schule gehen lassen. Dann kommen sie nach Hause. Dann haben sie viel gehört. Und wir haben viel mit ihnen geredet am Mittagstisch. Viel geredet. Die mussten da nicht still sitzen und ihre Suppe essen oder was es da gab. Wir haben mit ihnen geredet. Die kamen, die haben gesprudelt von dem, was sie da vormittags erlebt hatten. Dann haben wir das mit ihnen aufgearbeitet. Redet viel mit den Kindern. Ihr könnt keine Basta-Politik mehr machen. Ihr könnt nicht zu euren Kindern sagen, das macht ein Christ nicht, Basta. Und das gefällt Gott, ja. Und das musst du jetzt machen. So geht das nicht. Ihr müsst ihnen Argumente geben. Ihr müsst begründen. Die wollen Argumente haben. Und das letzte Ziel, das ich noch nennen will, den Dienst für den Herrn lieb machen. Wir wollten nicht nur, dass sich unsere Kinder bekehren, wir wollten, dass sie dem Herrn dienen. Und Gott sei Dank, das hat der Herr geschenkt. Sie dienen ihm heute beide mit ihren Ehepartnern. Das ist eine große Freude für uns Eltern. Da kann man vor lauter Dankbarkeit gar nicht mehr von den Knien aufstehen, wenn das so ist. Aber glaubt nicht, dass ihr euren Kindern den Dienst lieb machen könnt, wenn ihr Ach und Krach Christen seid. Mit Ach und Krach mal in die Gemeinde, mit Ach und Krach mal in die Bibelstunde und so. So werdet ihr ihnen den Dienst nicht lieb machen. Glaubt es mir. Ihr müsst selbst brennende Herzen haben und wirklich aktiv und fröhlich dem Herrn Jesus nachfolgen. Das wird viel, viel leichter sein, auch für eure Kinder. Jetzt haben wir 5 große Ziele gesehen. Vielleicht ist hier jemand, der sagt, ich würde aber noch 6. und 7. ergänzen. Du darfst ergänzen, so viel du willst. Du kannst auch Zwischenziele einführen. Aber ich glaube, mit den 5 bist du einverstanden. Da kann man keines streichen von diesen 5. Das haben wir uns damals vorgenommen, dafür zu beten. Ziele ja, aber vergesst bitte nicht. Es ist alles Gnade. Du kannst das nicht machen. Es ist kein Automatismus. Es ist Gnade, wenn unsere Kinder lebenstüchtig werden. Lebenstüchtig heißt, wenn sie gesunde Persönlichkeiten werden. Was machst du, wenn sie später anfangen, sich zu ritzen? Was machst du, wenn sie anfangen, sich die Haare auszureißen? Wir begleiten meine Frau, vor allem eine Studentin, die reißt sich büschelweise die Haare aus, die muss eine Perücke tragen, weil sie innerlich so einen Druck hat. Ja, dann stehst du da, dann ist das Hemd kurz. Es ist Gnade, wenn sich die Kinder so entwickeln, dass sie gesunde Persönlichkeiten werden. Wenn unsere Kinder glaubenstüchtig werden, das heißt zu einer überzeugten eigenen Glaubenshaltung kommen. Wenn sie nicht mehr glauben, weil die Eltern das glauben, sondern weil sie das selbst für sich als wahr erkannt haben. Und wenn unsere Kinder von ganzem Herzen dem Herrn dienen wollen, ist einfach ein Glück für Eltern. Und das wünsche ich euch. Also, wir fassen diesen ersten Gedankengang zusammen. Erziehen heißt ziehen hin zu einem bestimmten Ziel. Und darum kann ich euch allen zurufen, ihr Eltern, erzieht eure Kinder, aber vergesst nicht, er zieht. Das ist ein kleines Wortspiel, das hat aber tiefen Sinn. Ja? Wir müssen erziehen, aber wenn er nicht zieht, wenn unser Gott nicht am Werk ist, werden wir vergeblich ziehen. Stichwort unser Gott. Unser Erziehungshandeln als Eltern. Großeltern halten sich zurück, ja? Die überlassen das im Wesentlichen den Eltern. Sollte idealerweise vom Wesen Gottes her geprägt sein. Warum?
weil Gott der beste Erzieher ist, den es gibt, der Urvater und der beste Pädagoge. Und wir finden in der Bibel, er ist der Vater Israels, er ist der Vater Jesu Christi, er ist der Vater aller seiner Kinder. Er ist ein Vater, er erzieht. Und wir lesen in der Bibel viel von seinem Erziehungshandeln. Und Gott ist in seinem Wesen Liebe. 1. Johannes 4, 16. Gott ist Liebe. Das Schönste, was uns die Bibel sagt über Gott. Er ist Liebe. Ihr habt euch daran gewöhnt. Aber wenn ihr wisst, dass im Koran kein einziges Mal von Allah gesagt wird, dass er liebt, nicht ein einziges Mal. Allah kannst du nicht lieben. Vor dem kannst du dich nur niederwerfen. Islam heißt Ergebung. Und wir glauben an einen Gott, der uns so sehr geliebt hat, dass er sich gegeben hat für uns. Gott ist Liebe. Und jetzt kommt eine andere Aussage. Interessanterweise habe ich heute Morgen mit meiner Frau zusammen, die ist in Ludwigshafen am Rhein gerade und dient dort, und ich bin hier bei euch, aber wir haben heute Morgen das Buch Nahum begonnen zu lesen. Wer kennt den kleinen Propheten Nahum? 3 Kapitel. Und schaut mal, was der sagt. Der sagt in Nahum 1, Vers 3, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft, doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Das ist derselbe Gott. Das ist sein Wesen. Er kann nicht ungestraft lassen. Er ist sehr langmütig. Er ist sehr großzügig. Er ist sehr langsam zum Zorn und groß an Kraft. Ja? Sehr geduldig und gnädig. Aber er lässt nicht ungestraft. Und schaut, so müssen wir unseren Kindern begegnen. Wir müssen ihnen Liebe zeigen, so viel wir nur geben können. Wir lieben unsere Kinder, auch die Schwierigen. Wir hören niemals auf, sie zu lieben. Aber wenn sie Böses tun, wenn Böses aus ihrem Herzen kommt, das lassen wir nicht durchgehen. Da lassen wir nicht ungestraft. Das sind Axiome, das sind unverrückbare, wichtige Wahrheiten für unsere Erziehungshandlung. Und jetzt breche ich das mal runter auf uns Eltern. Ich habe das irgendwo gefunden, habe die Quelle nicht notiert. Ich kann euch nicht sagen, von wem die Gedanken ursprünglich sind. Nicht von mir, aber sie sind gut. Ja? Da hat jemand gesagt, es gibt nachlässige Eltern, hoffentlich nicht unter uns hier. Die zeigen wenig Liebe, geben wenig Disziplin. Sie verbringen wenig Zeit mit ihren Kindern. Ihr seht, das Stichwort ist wenig. Ja? Die haben Kinder in die Welt gesetzt, aber kümmern sich nicht um sie, sind nachlässig. Das ist fahrlässig, das geht nicht. Das sollte es unter christlichen Eltern nicht geben, dass sie nachlässig sind. Jetzt gibt es die nachgiebigen Eltern. Die geben zwar viel Liebe, aber wenig Disziplin. Die Kinder kriegen viel Liebe, was gut ist, aber die Disziplin fehlt. Die Kinder bekommen keine Grenzen gesetzt. Und Liebe ohne Disziplin erzeugt Unsicherheit. Und die Kinder werden am Ende schwache Persönlichkeiten, wenn sie keine Grenzen gesetzt bekommen. Jetzt mache ich etwas Gefährliches. Ich gebrauche mal ein Bild aus der Tierwelt. Und zwar, ich habe eine amerikanische Missionarin getroffen hier in Deutschland, in Neuss am Rhein. Und die hat mir erzählt, dass sie auf einer Farm im mittleren Westen der USA groß geworden ist. Und ihre Eltern hatten Pferdezucht, viele Pferde. Und ein Pferd war blind. Und jedes Jahr, wenn die Tiere nach einem langen Winter im Stall zum ersten Mal raus auf die Koppel durften, hat dieses blinde Pferd immer dasselbe Ritual gemacht. Es war ja blind, aber jetzt kam es raus, dann ist es immer am Zaun entlang gelaufen, auf der ganzen Koppel, und hat sozusagen die Koordinaten eingespeichert. Wo ist der Zaun? Wo ist die Grenze? Und dann ist es in die Mitte von der Wiese und hat fröhlich gegrast. Jedes Jahr dasselbe. Unsere Kinder sind keine Pferde. Unsere Kinder sind auch keine Schachfiguren, die wir einfach rumschieben. Es sind wertvolle Menschen, wertvolle Persönlichkeiten, aber sie brauchen, so wie diese Pferde, sie brauchen Grenzen. Du kannst nicht einfach deine 7-jährige Tochter gehen lassen heute Nachmittag und sagen, ja, geh zu deiner Freundin. Und du sagst ihr nicht, wann sie zurückkommen muss. Sie muss eine Grenze kriegen. Du sagst, du darfst gehen, aber um 18 Uhr bist du zu Hause. Oder um 17 Uhr, weil es dunkel wird, bist du zu Hause. Da setzt du eine Grenze. Und das ist gut. Kinder brauchen Grenzen. Sonst werden sie unsicher, wenn das Kind dann irgendwann kommt der Gedanke, oh, wann muss ich eigentlich zu Hause sein? Meine Mama hat gar nichts gesagt. Und dann wird es unsicher und kann sich nicht mehr freuen. Aber es guckt auf die Uhr, ach, um 17 Uhr erst kann ich ja noch 2 Stunden spielen. Das ist gut. Drittens, die autoritären Eltern. Auch nicht gut. Die geben wenig Liebe, aber viel Disziplin. Genau umgekehrt wie bei den Nachgiebigen. Die Eltern zwingen die Kinder förmlich zum Gehorsam. Disziplin ohne Liebe ist schädlich für das Kind. Ich sage euch mal was. Meine Generation, ich bin 12 Jahre nach dem Krieg geboren, nach dem Zweiten Weltkrieg, wir sind eher autoritär erzogen worden. Noch viel autoritärer als heute. Da ist das Pendel ein bisschen auf der Seite rübergerutscht, ja. Aber heute werden die Kinder eher nachgiebig erzogen. Zu wenig Autorität. Das ist meine Beobachtung. Müsst ihr nicht teilen, aber könnt ihr mal drüber nachdenken. Und schaut, in Kolosser 3, 21, da steht, dass wir unsere Kinder eben in Unterordnung halten sollen. Ein Kind, das regelmäßig durch Überstrenge oder Ungerechtigkeit gereizt wird, der es sich nichtsdestotrotz ja fügen muss, entwickelt ein Gemüt von missmutiger Resignation, die in die Verzweiflung führt, sagt ein Dr. Abbott in irgendeinem Text. Überstrenge ist nicht gut, das provoziert die Kinder. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn, schreibt Paulus. Sonst werden sie missmutig. Das wäre autoritär. Jetzt sagt ihr, was bleibt noch übrig? Nachlässig geht nicht, nachgiebig ist nicht gut, autoritär ist nicht gut. Ja, es gibt noch eine vierte Variante, die autoritativen Eltern. Verzeiht mir diese Fremdworte, aber das kann ja jeder verstehen. Ist nicht autoritär, also nur streng, sondern autoritativ. Sie geben viel Liebe und viel Disziplin. Auch diese Eltern erwarten Gehorsam von ihren Kindern, aber sie tun es in Liebe. Disziplin im Gleichgewicht mit Liebe ist Grundvoraussetzung für eine gute Erziehung. Das streben wir an. Wir wollen autoritative Eltern sein, die ihren Kindern so viel Liebe geben wie möglich, aber so viel Disziplin wie nötig. Das streben wir an. So wie Gottes Wesen. Gott ist Liebe, aber er lässt nicht ungestraft. Und das wäre runtergebrochen auf uns Eltern. Genau das Modell. Übrigens, weil hier gerade Autorität und Autoritarismus vorkamen, ich habe aus einem guten Buch, das ich euch gleich vorstellen werde, gelernt, Autorität ist gut, Autoritarismus, also übertriebene Autorität, Überstrenge, ist schlecht. Autorität ist aufgeschlossen und nahbar. Zu den Eltern kann man kommen, zu denen fühlt man sich hingezogen. Autoritarismus, meistens bei Vätern, ist schlecht. Das schafft Distanz. Das distanziert. Autorität straft überlegt. Autoritarismus misshandelt. Der haut drauf. Der haut einfach drauf. Autorität ist bedacht und zielgerichtet. Autoritarismus explodiert wie ein Vulkan. Da können sich Männer oder Frauen nicht zurückhalten. Ja, hat mir sehr gefallen. Noch einen Punkt. Autorität baut auf, Autoritarismus zerstört am Ende. Das ist nach Steve Farrar aus seinem Buch Unter Männern. Das liegt da auf dem Tisch. Jetzt kommt eine Frage. Wer von euch kennt noch Eberhard und Claudia Müller? Wer kennt ihn noch? Claudia. Anna. Noch jemand. Thilo. Super, Thilo. Das ist ein Lehrer-Ehepaar, die leben in der Nähe von Braunschweig, die sind inzwischen um die 80 oder so und die haben 13 Kinder großgezogen, 7 eigene und 6 Pflegekinder. Und die verstehen was von Erziehung, er ist Lehrer von Beruf gewesen und sie haben viele Bücher geschrieben. Und vor 30 Jahren, alle christlichen Familien hatten Bücher von Mühlans zu Hause. Wir auch. Wir haben die alle gelesen. Guck mal, solche. Ist was, Mama? Bleib cool, Papa. Die hatten auch so interessante Titel, die Bücher, ja. Solche Bücher haben die geschrieben. Und ich sage euch, sie haben ein mehr charismatisch geprägtes Glaubensverständnis. Das teile ich persönlich nicht. Die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht. Aber was sie über Kindererziehung gesagt haben, das war einfach klasse, ja. Und ich brauche nur ein Bild, das Sie verwendet haben, das entleihe ich jetzt von Ihnen. Sie haben gesprochen davon, dass wir als Eltern ein Erziehungshaus bauen. Und wenn man ein Haus baut, beginnt es natürlich nicht mit dem Dach, sondern wir legen Fundament mit bedingungsloser Liebe und Annahme. Im Unterschied zu einem Haus wie dieses, in dem wir hier sind, da ist das Fundament einmal gelegt worden und dann liegt es für die nächsten 300 Jahre. Beim Erziehungshandeln müssen wir immer und immer wieder neu Fundament legen mit bedingungsloser Liebe und Annahme. Was soll das bedeuten? Bedingungslose Liebe und Annahme. Christliche Eltern nehmen ihr Kind brutto an. Kennt ihr den Unterschied zwischen brutto und netto? Als Angela Merkel noch Oppositionsführerin war im Deutschen Bundestag, hat sie mal in einer Rede brutto und netto verwechselt. Das kann doch einer promovierten Physikerin auch mal passieren. Und dann trat nach ihr Gerhard Schröder ans Mikrofon und hat ihr genüsslich mit Äpfeln und Birnen vorgerechnet, was brutto und was netto ist. Und die Merkel sank immer tiefer, bis sie fast nicht mehr zu sehen war. Ja? So gehen die da miteinander um im Bundestag. Aber die Merkel konnte das auch, die hat auch ausgeteilt. Was soll das heißen, wir nehmen unsere Kinder brutto an? Wir nehmen sie so an, wie Gott sie uns gegeben hat und nicht, wie wir sie in unserer Wunsch- und Idealvorstellung gerne gehabt hätten. Wir nehmen sie so an, wie Gott sie uns gegeben hat. Und das beginnt schon in der Schwangerschaft. Jetzt kommt eine wilde Geschichte. Meine Eltern haben 1943 geheiratet, mitten im Zweiten Weltkrieg. Da musste mein Vater wieder weg, nach 2 Wochen Hochzeitsurlaub, kam 1944 noch einmal nach Hause. Dann hat ihm meine Mama geschrieben, Heinrich, du wirst bald Papa. Und dann riss der Kontakt ab in den Wirren des Kriegsendes. Und mein Papa wusste, 9 Monate sind vorbei, er ist wahrscheinlich Vater geworden, aber er wusste nicht, Sohn, Tochter, Zwillinge. Na gut, er kam schon Ende August 1945 glücklicherweise aus der Gefangenschaft zurück. Er war nur in Dänemark gewesen. Und siehe da, eine Tochter. Ein Jahr später die zweite Tochter. 2 Jahre später die dritte Tochter. 3 Töchter innerhalb von 4 Jahren. Meine Eltern waren gläubig, wollten gerne weitere Kinder, haben vielleicht auch gebetet, dass Gott ihnen einen Sohn gibt, weiß ich nicht. Aber sie haben um weitere Kinder gebetet. Aber siehe da, 7 Jahre Sendepause. Kam gar kein Kind mehr. Die ersten so schnell hintereinander, auf einmal 7 Jahre kein Kind. Und dann kam endlich mein Bruder, 1956. Aber vor lauter Freude bin ich 11 Monate später noch hinterhergekommen. Und dann war meine Mutter 41 und hatte 2 Säuglinge auf dem Schoß sitzen. So war das bei uns. Und ich war das einzige Kind, für das meine Eltern nicht gebetet hatten. Also vorher, ja. Das einzige Kind. Und als dann meine Mama merkte, dass sie doch noch mal schwanger war, hat sie meinem Papa gesagt und dann haben sie Gott im Glauben gedankt, weil sie noch nicht wussten, was auf sie zukommen würde. Ja, haben sie Gott im Glauben gedankt. Aber ihr seht, wie das manchmal ist. Man muss schon in der Schwangerschaft die Kinder annehmen. Ich war jetzt eigentlich nicht mehr gewünscht. Der Stammhalter war ja da, ja, der den Betrieb von meinem Papa übernehmen konnte, hat er aber nicht gemacht. Später, egal, trotzdem, der Stammhalter war da und ja, dann kam ich trotzdem und als das meine Eltern gemerkt haben, haben sie gesagt, wir nehmen auch dieses 5. Kind an. In der Schwangerschaft annehmen, manche Kinder kommen heiß erbeten und ersehnt, manche kommen einfach so und manche kommen auch, wenn der Kinderwunsch eigentlich schon abgeschlossen ist, ja. Das Geschlecht des Kindes, ich habe es ja gerade schon angedeutet. Hier sitzt der Johann Dück, die haben mit seiner Frau 5 Söhne. Gratuliere, 5 Söhne, ja? So, keine einzige Tochter. Wir haben in unserer Gemeinde in Hünfeld einen Papa, 7 Mädchen und keinen einzigen Sohn. Das ist Manfred Diehl. Kennst du, ja? 7 Töchter. Ja, ich weiß nicht, warum das so ungleich verteilt ist. Hat was mit dominant und rezessiv zu tun, haben wir mal gelernt im Biologieunterricht. Wir nehmen das Geschlecht des Kindes an. Wir machen Gott da keine Vorschriften. Auch sein Aussehen und seine Intelligenz. Also, ich will euch nicht zu nahe treten, aber wenn ich hier so in die Reihen gucke, wir sehen alle irgendwie durchschnittlich aus, ne? Und wahrscheinlich auch durchschnittlich intelligent. Es gibt höchstens Doktoren unter uns und der Rest sind andere Toren. Ja? Also lauter Toren. Ne? Doktoren und andere Toren. Und warum erwarten wir von unseren Kindern, dass sie aussehen wie Filmschauspieler und dass sie Nobelpreise nach Hause bringen? Haben wir ja auch nicht gemacht. Wir nehmen sie so an, wie Gott sie uns gibt. Und ich sage das nicht ohne mir bewusst zu sein, wir nehmen das Kind auch an, wenn es eine Behinderung hat. Unser Sohn, der ist um Haaresbreite an einer Behinderung vorbeigeschrammt. Wir mussten jahrelang Übungen mit ihm machen, schon Physiotherapie. Mit 4, 5 Jahren hat das angefangen, der konnte nicht auf einem Bein stehen. Ja, er hat Sauerstoffmangel gehabt, es hat zum Glück nicht geschadet, er konnte später seine Schule abschließen, unseren Beruf lernen, alles gut, aber um Haaresbreite, Aussehen und Intelligenz, seine Gaben und Grenzen, habe ich gerade angedeutet, die Kinder sind unterschiedlich begabt, manche kognitiv, ja, haben viel Software mitbekommen, manche manuell, manche haben Soft Skills, wie das auf Niederbayerisch heute heißt. Ja, das heißt, sie können sehr gut mit anderen Menschen umgehen. Wir sehen das bei unseren 3 Enkelkindern. Die mittlere, die ist so eine. Wie die schon mit ihrer kleinen Schwester umgeht, die große geht nicht so mit ihr um. Ja, da sieht man schon, wie Gott da etwas hineingelegt hat. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Liebe und Annahme müssen beim Kind ankommen. Ihr sagt es doch klar, ja, wir lieben unsere Kinder und wir haben sie angenommen. Naja, das ist die Frage, ob das auch bei dem Kind angekommen ist. Manche von euch kennen Roger Pugh, er ist einer der Gründerväter der Konferenz für Gemeindegründung, in der ich mitarbeiten darf. Und Roger ist ein Amerikaner und er hat mal eine Gemeindefreizeit gehalten, er spricht akzentfrei Deutsch und da hat er die Eltern und die Kinder mal in 2 verschiedene Räume getrennt. Und dann ging er zuerst zu den Eltern und fragte: Ihr Eltern, liebt ihr eure Kinder und habt ihr sie bedingungslos angenommen? Was denkt ihr, wie viele Arme hochgegangen sind? Alle, Logo, hat er nicht anders erwartet. Alle, Arme gingen hoch. Dann ging er in den anderen Raum, wo die Kinder dieser Eltern waren und fragte: Ihr Kinder, fühlt ihr euch von euren Eltern geliebt und angenommen? Und da kam das große Erwachen. Ein beträchtlicher Teil dieser Kinder fühlte sich eben nicht geliebt und angenommen. Tut mir leid, ich weiß jetzt nicht, wie viele das waren. Ich weiß nicht, wie alt sie waren. Tut mir leid, ich will nur diesen einen Punkt machen. Sie fühlten sich nicht geliebt und angenommen. Mit anderen Worten, die Liebe und Annahme ihrer Eltern war eben nicht bei ihnen angekommen. Und dann müssen wir fragen, wie kommen Liebe und Annahme bei einem Kind an? Letzter Punkt noch vor der Pause. Schaut, das gibt nur 2 Wege. Das muss man seinem Kind so oft wie möglich sagen. Nicht hier so eine Floskel HDL, ja? Hab dich lieb schreiben in eine Textnachricht. Das kannst du auch mal machen, wenn es pressiert. Aber du musst das Kind nehmen. Du musst ihn schnappen oder sie. Du musst sie am Schlawittchen nehmen und sagen: Schau mir mal bitte in die Augen. Weißt du, dass dein Papa und deine Mama, dass wir jeden Tag Gott danken, dass du in unsere Familie gekommen bist? Weißt du das? Ja? So nehmen wir sie. Und dass das auch wirklich rüberkommt zu ihnen. Und dann knurren sie wahrscheinlich, ja, das wissen sie. Aber das musst du ihnen richtig rüberbringen. Nicht nur so im Vorbeigehen eine Floskel. Und schreib es ihnen und leg es ihnen in die Brotbox in der Schule, dass sie es lesen können, dass du sie lieb hast. Das musst du oft sagen, kommunizieren. Aber das musst du deinem Kind noch viel mehr zeigen, spüren lassen. Das heißt, du musst ihm Körperkontakt geben. Du musst es drücken, Herzen, umarmen. Du musst es auf den Schoß nehmen. Du musst abends beim Zubettbringen mit ihm kuscheln. Das lieben die Kinder. Du musst ihnen viel körperliche Nähe geben. Am besten kombiniert diese beiden Sachen. Ach, wenn ich jetzt mehr Zeit hätte. Meine Eltern waren vorbildlich in vielem, das könnt ihr mir glauben. Aber sie haben mir und meinen vier Geschwistern, soweit wir wissen, nie gesagt, dass sie uns lieb haben. Haben sie nie gemacht. Wisst ihr, warum nicht? Weil es ihre Eltern auch nie gesagt haben. Und meine Großeltern waren auch schon gläubig auf beiden Seiten. Das war nicht üblich, das hat man Kindern nicht gesagt. Das haben sie versäumt. Aber glücklicherweise haben sie es uns gezeigt. Keiner von uns Fünfen hatte Zweifel daran, dass wir geliebt und angenommen sind. Aber gehört haben wir es von ihnen nicht. Wahrscheinlich haben sie gedacht, das Kind wird stolz, wenn man sowas sagt. Oder keine Ahnung, was sie gedacht haben. Sie haben es einfach nicht gemacht. Und meine Frau und ich, wir haben gesagt, diese Linie, die durchbrechen wir. Das sagen wir unseren Kindern so oft wie möglich. Ich könnte jetzt meine Tochter anrufen, da liegt mein Smartphone, ich könnte jetzt meine Tochter anrufen und ein bisschen mit ihr plaudern und die würde nicht wissen, dass hier 30 Leute zuhören. Dann würde ich sagen, tschüss, Amelie. Und dann würde sie sagen, tschüss, Vati. Ich hab dich lieb. Das würde sie sagen, hundertprozentig. Warum sagt sie das? Weil sie es oft von mir hört, immer noch. Die ist 34, aber sie hört es immer noch. Ja? Und das müsst ihr ihnen sagen und noch viel mehr zeigen. Und wenn jetzt jemand denkt, das klingt mir aber ein bisschen nach Psychologie. Papalapap. Die Psychologie schießen wir auf den Mond. Ja? Das ist nicht psychologisch. Das ist urbiblisch. Hört das noch. Als David den größten Fehler seines Lebens begangen hatte, mit Bathseba, dann schickt Gott Nathan, der deckt ihm die Sache auf und erzählt ihm eine Geschichte von dem reichen Mann, der viele Schafe hatte. Dann kriegt er Besuch, bringt sich fertig, ein Schaf zu schlachten, nimmt dem armen Mann das Schaf weg. Das war natürlich der Uriah, dem er die Bathseba weggenommen hatte. Und dann wird das beschrieben, wie der arme Mann mit dem einen Schaf lebte. Könnt ihr nachlesen in 2. Samuel 12. Und da heißt es, es aß von seinem Teller, es trank von seinem Becher, Achtung, es saß auf seinem Schoß und er hielt es wie eine Tochter. Wo ist der Platz der Töchter? Auf dem Schoß bei Papa und Mama. Wo ist der Platz der Söhne? Auf dem Schoß bei Papa und Mama. Ihr lieben Leute, es wachsen Kinder auf in unserem Land. Die haben seit dem 2., 3. Lebensjahr nicht mehr auf dem Schoß gesessen bei Papa und Mama. Haben nie gesehen, wie der Papa mal zärtlich den Arm um die Mama gelegt hat. Das hat doch Folgen. Wie sollen die später einmal bindungsfähig werden und eine gute Ehe eingehen? Wie soll das gehen? Also bitte, ihr habt den Punkt verstanden, da bin ich ganz sicher. Wir bauen das Erziehungshaus, indem wir immer und immer wieder Fundament legen mit bedingungsloser Liebe und Annahme. Ich habe noch 2 Minuten für eine kurze Buchvorstellung. Seit wenigen Monaten gibt es wieder die Kinderbibel von Anne de Vries. Anne ist ein Mann. Das ist ein Holländer, das ist ein Mann. Ja, wir kennen den Namen Anne nur als Frau. Das ist ein Mann und der hat diese wunderbare Bibel geschrieben, das große Erzählbuch zur biblischen Geschichte, mit dem ich schon meine Kinder die Bibel erklärt habe und noch vorher gab es dieses Buch schon. Wieder rausgekommen, dicker Brummer, da liegt der sehr preiswert für 19,90 €. Ja, kann ich euch nur sehr empfehlen. Vielleicht habt ihr eine andere Erzählbibel, aber diese hier, die gehört eigentlich in jedes christliche Haus. Dann mit Werten erziehen und prägen. Ihr habt eben gehört, unsere Erziehungsziele. Hier werden 88 Erziehungsziele beschrieben in diesem Buch. Wie man Kinder, wie man ihnen vermittelt, dass Geschwisterstreit nicht gut ist oder Lügen oder Ungehorsam. 88 von einem deutschen Ehepaar, Bärbel und Jürgen Fischer, kennt ihr vielleicht aus Berlin. Als das erschienen, hat das Wolfgang Bühne in Fest und Treu sehr, sehr positiv bewertet. Ist auch positiv, aber ich habe ja einen Fehler auf der Folie. Jedes Mal, wenn ein Buch jetzt neu gedruckt wird, ist es 1-2 Euro teurer. Das kostet inzwischen 11,50 €. Tut mir leid, ist aber ganz sicher das Geld wert. Und noch ein Buch zum Thema Familienleben. Das erste Hälfte in dem Buch geht um Ehe, die zweite Hälfte um Familie, wenn Gnade das Familienleben prägt. Meine Frau und ich haben das gelesen. Das hatte schon 22 Auflagen in den USA, als es endlich dann auf Deutsch erschien. Jeder Käse kommt gleich rüber über den Teich, aber das hat lang gedauert. Wir haben beide gesagt, meine Frau und ich, hätten wir das früher gehabt. Hier geht es auch, ihr könnt das nicht lesen, Kontrolle, Zwang und Manipulation überwinden und Kinder beschämen. Das machen viele Eltern. Das haben meine Frau und ich auch ein paar Mal falsch gemacht. Nicht die Kinder beschämen. Ja? Um diese Dinge geht es in dem Buch, wenn Gnade das Familienleben prägt. Letztes, unter Männern, daraus habe ich vorhin zitiert, dieser Unterschied Autorität, Autoritarismus, warum Söhne Väter brauchen. Ihr lieben Väter, das ist ein Buch für euch. Wenn ihr Steve Farrar noch nicht kennt, also das ist ein Hammerautor, frage ich mich auch, warum Jahrzehnte vergehen mussten, bis zum ersten Mal ein Buch von ihm auf Deutsch erschien. Ja? Aber jetzt sind die Bücher da, zielstrebig und dieses unter Männer. Und im nächsten Monat hat mir Klaus Günschel vorgestern geschrieben, der Gründer des Daniel Verlags, wird ein weiteres Buch von diesem Mann erscheinen. Unter Männern, warum Söhne Väter brauchen. Ihr werdet nachher noch einen Auszug aus diesem Buch sehen. Ich habe das gelesen. Ich muss nicht mehr erziehen. Aber ich habe das gelesen, um euch das heute Morgen weitergeben zu können. Ja? Und anderen. Darum schaut euch das an. Das ist wirklich das Geld wert. Lest das jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr. Habe ich letztes Jahr gemacht. Da habe ich dieses Buch gelesen. Guck mal da, Pause, Kaffeepause. Wir machen keine Umschweife, jetzt ist Pause bis halb. Aber um halb, versprecht ihr mir, seid ihr pünktlich auf dem Platz. In der Viertelstunde hat man so eine Brezel gegessen und Kaffee getrunken, ja, und Kaffee weggebracht. Bitte, halb geht's pünktlich weiter. Dann sind wir auch um halb eins fertig.